60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zu 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und heute verabredet in Murnau im Schlossmuseum und zwar mit der Museumsleiterin Dr. Sandra Uhrich. Hallo Frau Uhrich.
Hallo Herr Trocher.
Es gibt eine ganz wunderbare Ausstellung. Ganz wunderbar sage ich, weil ich die Bilder ganz fantastisch finde. Wunderbar ist es auch ein bisschen, weil ich mich gewundert habe, dass ich von der Künstlerin noch nie was gehört habe. Sie heißt Olga Mehrson. Und wie haben Sie sie entdeckt?
Ja, es war tatsächlich so, wir Museumsleute bekommen ja viele Anfragen. Es geht oft um Ausstellungen, die vorbereitet sind oder die schon in der Schublade stecken, die man uns anbietet, oder es sind Rechercheanfragen. Und man muss sie ja leider oft immer ja negativ beurteilen, weil es dann einerseits nicht zu unserem Sammlungskonzept passt oder zu unserem Ausstellungskonzept. Wir sind ja schwerpunktmäßig auf den deutschen Expressionismus ausgerichtet, einfach auch dadurch, dass Gabriele Münter hier lange Zeit auch gelebt hat, hier gestorben ist, hier ihr Wohnhaus hat. Und da passen eben viele Ausstellungsprojekte nicht wirklich zu uns. Aber in diesem Fall hat sich Robert Jütte, ein Historiker, an uns gewandt, der gerade an einer Biografie über Olga Mehrson saß und fragte uns eben, ob wir nicht begleitend zum Erscheinen seiner Biografie ein Ausstellungsprojekt auf den Weg bringen wollten. Und ich habe mir das durchgelesen. Man liest das dann als E-Mail oftmals schnell quer. Und dann triggerten mich aber gleich die Namen Kandinsky, Matisse und Thomas Mann. Und ich dachte, das ist ein Projekt, das so gut in unser Spektrum passt, weil wir eben auch schon 2013 eine relativ unbekannte Künstlerin wiederentdeckt haben, Irma Bossi, die in der Neuen Künstlervereinigung war. Und dadurch sind wir eigentlich auch ein bisschen ein Stück weit berühmt geworden, dass wir Künstlerinnen entdecken, die also ein bisschen außerhalb des Blickfelds geraten sind.
Spannend. Das erste Bild, was mir sofort ins Auge gestochen ist, Sie nennen es Frau mit der grünen Schärpe. Das ist ein wunderschönes Porträt. Man sieht eine Dame mit einer, ja, mit dunklen Haaren, mit dieser grünen Schärpe. Ist das Olga Mehrson? Ist das ein Selbstporträt?
Es wurde uns vorgestellt als Dame mit grüner Schärpe. So war es auch auf vielen Ausstellungen bereits zu sehen. Also zwar zum Beispiel im Herbstsalon in Paris schon mal ausgestellt und im Salon der Unabhängigen. Und wir haben lange Zeit damit gearbeitet, mit diesem Titel. Also es zeigt ja auch eine Frau mit rosa Blüte im Haar und einer grünen Schärpe um die Schultern. Und es ist so oft, wenn man dann sich damit auseinandersetzt und wenn man damit arbeitet, wir haben das große Glück gehabt, dass wir auch sehr viele Fotografien aus dem Nachlass bekommen haben von Olga Mehrson. Und ich habe die Fotografien, mit den Fotografien gearbeitet. Man versucht ja dann auch zu datieren, ist in Paris entstanden, in welchem Atelier sitzt sie da. Und dann gab es eine Fotografie, wo sie direkt vor dem Gemälde sitzt und es ist einfach unglaublich, wie ähnlich es war. Ihre Porträts zeichnen sich immer durch eine sehr große Haarpracht aus. Sie hat das Haar hochgesteckt und es fällt trotzdem fast immer in großen Mengen links und rechts auseinander. Und also es hat sehr, sehr große Ähnlichkeit mit diesem Porträt. Und ich bin dazu übergegangen, es als Selbstbildnis zu bezeichnen. Denn andererseits, wenn sie dieses Bild ausstellt, war sie wahrscheinlich nicht selbstbewusst genug zu sagen, das ist mein Selbstbildnis. Ich meine, sie war junge Künstlerin, sie war kaum bekannt. Sie hatte keinen Kreis, wo man sagt, ja, das ist die berühmte Künstlerin Olga Mehrson, das ist ihr Selbstbildnis, sondern sie war junge Künstlerin, sie war Kunststudentin noch in Paris. Sie hat es ausgestellt und sie hat es dann wahrscheinlich einfach Bildnis Frau mit grüner Schärpe genannt.
Was mich an dem Bild so fasziniert hat, ist, sie schaut den Betrachter direkt an und ja, auch fast schon ins Herz. Also das hat mich sehr berührt. Sie haben gerade Namen erwähnt, Gabriele Münter, Wassily Kandinsky. War sie eine Zeitgenossin dieser Künstler, die ja weltbekannt sind?
Ja, absolut. Also sie war, also sagen wir es so, die Kunstwelt kennt sie eigentlich aus den Fotografien, die Gabriele Münter im Kreis der Phalanx-Schule gemacht hat. Ganz berühmt ist eine Aufnahme, wo die Malschule in Kochel sich zu einem Gruppenbild formiert hat und da steht ganz links Kandinsky mit einem Fahrrad und rechts neben ihm steht Olga Mehrson und hält das Fahrrad von Gabriele Münter, weil wir wissen, aus dieser Gruppe hatten nur Münter und Kandinsky Fahrräder und Münter fotografiert, also hält sie gerade das Fahrrad von Gabriele Münter. Eine weitere Aufnahme zeigt die Schüler beim Abendakt, also das war ein Aktzeichnen am Abend. Und sie sitzen um einen Teetisch, in der Mitte steht ein Teekessel und ganz links hält Olga Merson eine Zeichnung in die Kamera. Und das sind die beiden Aufnahmen, wo wir sie kennen. Das sind die berühmten Aufnahmen aus der Phalanx-Schule, wo man Gabriele Münter festmachen kann, die immer wieder auch gezeigt werden, wenn es darum geht, die ersten Kontakte zwischen Gabriele Münter und Wassily Kandinsky zu visualisieren. Und da eben ist immer auch Olga Merson auf dem Bild als Schülerin, aber dann hört es auch auf. Also dann hat die Kunstgeschichte einfach nicht mehr weiter geforscht, sich mit ihrem Leben und Werk auseinanderzusetzen, und das hat eben auch ganz spezielle biografische Gründe.
Gutes Stichwort, biografische Gründe. Olga klingt nach Russland. Sie ist Russin-Gebürtige.
Ja, genau. Sie ist in Moskau geboren, 1882. Wir haben eine sehr schöne Fotografie, das sie mit ihren beiden Schwestern zeigt. Und während sie an der Staffelei abgebildet wird, sitzt die eine Schwester am Klavier und die andere Schwester hat ein Gesangsblatt vor sich. Und da sieht man schon sehr schön, dass die Familie oder die Eltern auch großen Wert darauf gelegt haben, dass die Töchter eine musikalische oder künstlerische Ausbildung erhalten. Und was alle erstaunt, was aber im Umkreis der russischen Künstler gar nicht so ungewöhnlich ist, dass sie mit 9 schon die Kunstakademie in Moskau besucht hat. Man kann davon ausgehen, dass es natürlich vielleicht nicht dieselbe Ausbildung war wie jetzt Studenten, die mit 15, 16, 17 in der Kunstakademie beitreten, aber dass es sicherlich jugendliche Kurse gab, Kinderkurse, wo eben das Talent gefördert wurde. Und das hat sie auch wahrgenommen. Sie hat dann ziemlich schnell schon mit 10, 15 hat sie ihr erstes Selbstbildnis auch gezeichnet, gemalt. Und ist dann, als sie nach München kam, 16-jährig, ist sie sehr stringent, was ihre Ausbildung anbelangt. Also sie versucht gleich in eine der berühmtesten Malschulen Münchens aufgenommen zu werden, in die Aspe-Schule, also die Schule von dem Serben Anton Aspe, in der auch schon Kandinsky und Jawlensky waren. Sie besucht wenig später dann die Damenakademie, weil es den Frauen ja noch verboten war, an der Akademie unterrichtet zu werden. Und sie tritt dann wenig später der Phalanx-Schule bei, also der Schule, wo auch Kandinsky dann unterrichtet, und lernt eben dann auch Gabriele Münter kennen.
Wissen Sie, was sie nach München geführt hat? War das ihr eigener Wille? Ich meine, mit 16, da ist man heute Teenager, geht in die Schule.
Ich denke, es war der Ruf Münchens als Kunststadt. Es war tatsächlich so, dass München da Vorreiter war um die Jahrhundertwende. Ich glaube mal, man hat in Schwabing, glaube ich, um 1900 5000 Ateliers gezählt. Und es gab eine sehr gute Ausbildung dort, es gab viele Kunstschulen dort, es gab ein sehr breit gefächertes Angebot. Also wenn man zum Beispiel auch an die Debschitz-Schule denkt oder auch an andere weitere private Malschulen, die dann auch gerne von den Akademieprofessoren gegründet worden sind. Und dann allerdings 5, 10 Jahre später wird dann Paris wichtig. Paris läuft dann München den Rang ab und tatsächlich geht dann auch Olga Merson schon relativ früh, 1904, nach Paris.
Frankreich ist mein Stichwort und es hängt ein Bild in der Ausstellung eines weltberühmten Franzosen, und zwar Henri Matisse, liegt auf einem Sofa, auf einer Chaise Longue, und gemalt hat das Bild Olga Merson. Wie kamen die beiden zusammen?
Ja, Olga Merson und Matisse, das ist auch, denke ich mal, Olga Mersons Stringenz und Gradlinigkeit zu verdanken, dass sie sich wie in München auch in Paris auf die Suche nach dem bestmöglichen Lehrer gemacht hat. Und sie ist schon 2, 3 Jahre in Frankreich, in Paris, hat auch da schon in der Bretagne gemalt und bewirbt sich dann in der Schule von Matisse um die Aufnahme. Er will sie laut Robert Jütte erst gar nicht aufnehmen, aber auch da die Beharrlichkeit von ihr siegt. Und sie wird dann tatsächlich bis 1912 auch für ihn sehr wichtig. Sie steht der ganzen Familie auch sehr nahe. Sie reist mit nach Collioure, nach Südfrankreich, wo Matisse ein Sommerhaus hat, und verbringt da auch mehrere Monate. Und ist also bis 1912 also sehr, sehr eng in die Familie eingebunden. Und es entstehen eben 1911 ganz spannende Werke in Collioure. Es sind noch andere Schüler dabei. Unter anderem eben dann die beiden Porträts. Also Matisse malt ein Porträt von Olga Mersson, was auch sehr spannend ist. Und sie malt ihn auf seiner Liege, die er im Atelier zu stehen hat. Man sieht sehr schön auf den Fotografien, die wir von ihr haben. Es gibt eine Gruppenaufnahme, da sitzt Amélie Matisse, also seine Frau, auf dieser Decke auf der Liege. Ich nehme mal an, das war so eine Art Ruhebett, was Künstler ja oft in ihrem Atelier zu stehen hatten, wenn sie sich einfach mal kurz ausruhen wollten oder auch über Mittag mal ein Schläfchen zu machen. Und das Schöne ist, und das zeigt auch, glaube ich, ihre sehr nahestehende Verbindung, dass Matisse sehr entspannt auf dieser Liege liegt. Also er hat die Beine überschlagen, er blättert in einem Skizzenbuch oder Notizbuch und ist irgendwie ganz bei sich und es ist kein klassisches Porträt, wo man sagt, so jetzt malt die Schülerin mal den Lehrer und der Lehrer muss natürlich sehr repräsentativ abgebildet werden, sondern es ist eine wunderbare Studie, die sie auch ganz fantastisch ausarbeitet. Also man hat das Gefühl, man merkt die Schwere des Körpers, also die Liege, die eingedellt wird von seinem Körper und die Decke, die sich eben da zu ihm runterneigt. Und das ist alles sehr klar, sehr modern und sehr, sehr eigenständig aufgefasst.
Das finde ich auch. Jetzt müssen Sie mir ein kleines Kuratorinnen-Geheimnis verraten. Wie kommen Sie an solche Bilder? Im Katalog steht, glaube ich, Privatsammlung.
Ja, das Spannende an dieser Sammlung ist, dass wir den Kontakt natürlich hatten über Robert Jütte, der die Biografie geschrieben hat, der auch schon sehr eng mit der Familie von Olga Mersson in Kontakt stand und wir da zumindest den ersten Kontakt fädeln konnten. Und es hat sich dann herausgestellt, die Familie ist inzwischen weit verzweigt in England, dass es eben mehrere Standorte waren, an denen sich die Bilder befinden. Und wie es so oft ist, wenn Bilder sich im Privatbesitz befinden, sie waren zum Teil einfach auch gar nicht gerahmt. Und das war jetzt dann auch unsere Aufgabe, ihnen da einen passenden Rahmen auch zu geben. Wir haben die Bilder schon relativ früh zu uns geholt, weil wir sie auch entsprechend fotografieren wollten für den Ausstellungskatalog. Und es war dann wirklich wie eine Entdeckungsreise, weil man arbeitet ja als Kunsthistoriker in Ausstellungsvorbereitungen oft mit Reproduktionen. Und das Spannende ist dann einfach, wenn man die Kisten öffnet und die Bilder dann zum ersten Mal sichtet. Und es war einfach unglaublich spannend, weil es gab dann zum Beispiel auch ein Bild, was Olga Mersson einfach mit der Leinwand auf den Rahmen genagelt hat. Es gab keinen Keilrahmen, auf das das Bild aufgespannt war. Und wir haben lange überlegt, was wir machen, ob wir das lösen. Aber uns hat dann einfach auch dieser Originalzustand dieses Gemäldes so gut gefallen, dass man wirklich ein Bild in der Hand hatte, was quasi den Originalzustand zeigt von vor über 100 Jahren. Und wir haben es dann tatsächlich auch so belassen, weil es wirklich eine Entdeckungsreise war.
Olga Mersson ist bei Henri Matisse und Sie haben auch ein Bild, wo ich dachte, das ist jetzt ein Henri Matisse. Es ist ein wunderbar sommerlich farbenfrohes Bild, ein Blick aus dem Fenster und irgendwas klingelt da bei mir im Hinterkopf.
Genau, das ist quasi ein Bild der berühmten Serie, die 1905 in Collioure entstanden sind. Da war Henri Matisse zusammen mit André Derain an dem Ort und über mehrere Monate haben sie gemalt. Und als sie die Bilder dann in Paris ausstellten, gab es einen Kritiker, Louis Vossel, der die Bilder sozusagen den Wilden zuordnete, aufgrund der ungewöhnlichen Komposition, der Farbwahl auch, wurden sie als Fauves, als Wilde bezeichnet. Und das legte den Grundstein für den Fauvismus und die Fauvisten. Und das Spannende ist, dass genau dieses Gemälde sich dann oder diesen Blick aus dem Fenster auf die Segelboote mit der Terrassenöffnung sich dann sozusagen über 5 Jahre später Olga Mersson nochmal aussucht, um da ein eigenes Bild dazu zu malen. Und die Kombination zeigen wir natürlich auch in der Ausstellung.
Das ist ganz wunderbar und zwar man sieht dann auch im Hintergrund so die Segelschiffe, man ahnt das Meer und hat natürlich sofort diese Bilder eines sommerlichen Frankreichs im Kopf.
Genau und das stellen wir uns wirklich auch tatsächlich so ein bisschen wie eine Sommerfrische vor, weil Matisse ja mit seiner Familie, also Tochter war auch dabei und dann mit mehreren Malschülern dann, Hans Purmann beispielsweise, hat auch teilgenommen oder auch seine spätere Frau Mathilde Vollmöller-Purmann. Und sie haben diesen Aufenthalt genutzt, um da in der Sommerfrische zu malen, zu üben, zu lernen. Und das ist auch das Spannende an den Bildern von Olga Merson aus diesem Aufenthalt, weil sie oftmals wie nicht ganz fertig gemalt wirken. Also man hat oft den Eindruck, Matisse hat eine Aufgabe gestellt an seine Malschüler, den Blick über die Landschaft auf eine Ortschaft hinweg oder die Hafenansicht zu malen oder den Blick aus dem Fenster. Und Olga Merson malt so weit, sie denkt, dass sie die Aufgabe erfüllt hat und dann hört sie auf. Also zum Rand hin, gut, sie hat vielleicht gedacht, sie wird später das Bild in einen größeren, breiteren Rahmen geben. Aber es gibt auch Stillleben, wo zum Beispiel manche Früchte gar nicht ausgemalt sind. Und das hat mich auch lange irritiert, weil ich dachte, hat sie die Lust verloren? Aber ich denke, es liegt eben auch es ist dem Aufenthalt geschuldet, weil es ein Malaufenthalt war, ein Studienaufenthalt, wo Matisse eben unter anderem auch noch Korrekturen auch beispielsweise an den Bildern gemacht hat.
Sie haben gerade die Familie von Olga Merson erwähnt. Hat sie einen Großteil der Bilder, also die Familie, oder sind die in aller Welt verstreut oder gibt es gar nicht so viele?
Ja, das ist das Problem. Damals, als wir die Amabossi-Ausstellung gemacht haben, eben also auch eine Künstlerin aus dem engen Umkreis von Kandinsky und Gabriele Münter, da hatten wir das große Glück, dass relativ viele Bilder von Amabossi auch in öffentlichen Institutionen oder Museen hingen oder sich in Sammlungen befanden. Bei Olga Merson war es tatsächlich so, dass wir ausschließlich aus der Familie die Bilder nun zeigen und ausschließlich, es sind zwei Bilder aus der Städtischen Galerie im Lehmbachhaus dabei, die allerdings auch Heinz Pringsheim dem Lehmbachhaus 1972 vermacht hat. Also alle Bilder, die wir zeigen, sind noch aus Familienbesitz gewesen, zumindest zwei, und die anderen befinden sich noch in Familienbesitz. Wir hoffen oder wir haben gehofft, in der Vorbereitung auch auf weitere Bilder aufmerksam zu werden. Aber man muss tatsächlich sagen, dadurch, dass sie eben sich auch 1930 sehr früh das Leben genommen hat, Heinz Pringsheim neu geheiratet hat, die Familie dann sich in England neu formiert hat. Die Tochter ist 17-jährig dann nach England ausgewandert, hat dort einen Engländer geheiratet, sind die Bilder tatsächlich lange Zeit unter Verschluss gewesen. Und das Nette ist, dass wir zwei Wochen nach Ausstellungseröffnung hatte ich eine Dame an der Kasse stehen im Museum, die sagte, ja, die Mutter meines Mannes ist auch von Olga Merson gemalt worden. Und wir hatten tatsächlich dann ein Porträt gezeigt bekommen, netterweise ein sehr, ja, klassisches Porträt einer jungen Frau im Dirndl. Und ich dachte, das ist ja witzig, jetzt holen wir die Bilder aus England und suchen in allen Museen nach Spuren von ihr und nur 30 Kilometer jetzt von Murnau entfernt befindet sich ein solches Porträt in Privatbesitz und wir hoffen natürlich, dass sich jetzt weitere Bilder finden lassen und ich gehe eben auch sehr stark davon aus, dass sich aus dieser Hochphase von ihr in Frankreich in der Zeit mit Matisse auch noch viele Werke eigentlich in Frankreich befinden, denn sie hat mehrfach, wie gesagt, am Herbstsalon auch teilgenommen, am Salon der Unabhängigen. Und da sind Bilder sicherlich auch verkauft worden, die sich hoffentlich noch erhalten haben und sich einfach noch im Privatbesitz befinden.
Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie zu Hause ein Bild von Olga Merson haben, rufen Sie im Schlossmuseum Murnau an. Dr. Sandra Uhrig freut sich auf viele weitere Werke.
Ja, absolut.
Jetzt ist schon mehrfach der Name Pringsheim gefallen und Sie haben in der Ausstellung ein Porträt von Heinz Pringsheim. Ich glaube, wir fangen erstmal damit an zu klären, wer ist Heinz Pringsheim?
Heinz Pringsheim stammt aus der berühmten Pringsheim-Familie in München und das ist auch eine Besonderheit der Ausstellung und beziehungsweise der Biografie von Robert Jütte, dass man eigentlich fast nichts über Olga Merson wüsste, wenn es nicht die Tagebücher von Hedwig Pringsheim gegeben hätte oder gibt. Und anhand dieser Tagebücher hat tatsächlich Robert Jütte ganz viele Einzelheiten im Leben von Olga Merson auch wieder entdecken können. Hedwig Pringsheim war, das muss man so sagen, Merson und Pringsheim haben sich 1900 kennengelernt, also Hedwig Pringsheim, und waren enge Freundinnen. Das ist jetzt ein bisschen verwunderlich vielleicht, weil Olga Merson eigentlich eher die Altersgruppe von Katja Pringsheim ist, der späteren Frau von Thomas Mann, also Katja Mann. Katja Mann ist nur ein Jahr jünger, glaube ich. Aber Hedwig Pringsheim, die ja Schauspielerin auch ist, und Olga Merson, die ja auch auf dem gesellschaftlichen Parkett eigentlich durch die Familie schon ausgebildet war und eben auch sich da bewegt hat, haben viele Theaterbesuche wahrgenommen, sind in die Oper gegangen, haben viele Feiern an Schwabinger Festen auch teilgenommen. Und Heinz Pringsheim ist der Sohn von Hedwig Pringsheim. Heinz Pringsheim ist weniger bekannt geworden. Er war erst Archäologe, dann später hat er noch Musik studiert, auch Klavierausbildung gehabt. Er war dann als Theaterkapellmeister tätig. Olga Merson und Heinz Pringsheim heiraten 1912. Und er ist dann auch in Dresden, er ist in Berlin und sie wechseln auch mehrfach die Wohnorte. Und sie porträtiert ihn eben auch. Was wir haben, ist eine sehr, sehr kleine, skizzenhafte Studie, zeigt ihn eben auch auf einem Stuhl sitzend vor dem Klavier und zeigt eben auch dann den engen Einfluss, den dann auch später die Musik auf Olga Mersons Werk hat, weil sie auch in ihren Skizzenbüchern viele Musiker, zum Beispiel Cellisten, auch festhält oder Musikaufführungen.
Er sitzt auf einem Stuhl, schaut uns, die Betrachter, an und was auffällig ist, es gibt keine Gesichtskonturen. Können Sie das erklären?
Das Bild ist nicht sehr groß, es ist eine kleine Ölskizze, vielleicht so DIN A5 im Format groß. Und ich nehme an, sie hat die Komposition festgelegt, also wie er eben da den Arm über die Stuhllehne auch hat, vor dem aufgeschlagenen Notenheft auf dem Klavier sitzt. Sie porträtiert ihn als Musiker, aber ich denke, dass es danach eine größere Gemäldefassung auch gab, die dann auch im Detail auch natürlich ausgeführt wurde, also die dann auch sein Gesicht zeigt. Aber dass diese kleine Ölskizze einfach nur wirklich dafür gedacht war, die Komposition anzulegen und dann Vorbild für das große Gemälde dann wurde.
Was mich bei solchen Künstlerinnen und Künstlern immer sehr interessiert ist, wenn sie eine Wiederentdeckung sind, waren sie zu ihrer Zeit eigentlich bekannt? Und ich glaube ja, denn sie haben eine Einladungskarte gefunden. Was ist das für eine Einladungskarte?
Es ist eine Einladungskarte von der Galerie Flechtheim, also von Alfred Flechtheim in Berlin. Und aufgelistet sind ja einige Namen, Malerin, Künstlerin, die damals durchaus schon auch bekannt war, Marie Laurencin zum Beispiel oder René Sintenis. Und da befindet sich auch Olga Merson drunter und das ist für uns auch ein Zeichen dafür, dass sie in Berlin dann auch wirklich durchaus sich noch bemüht hat, in diesen schwierigen Zeiten, wo sie auch Geld verdienen musste, doch als Künstlerin auch präsent zu sein, nicht nur Porträtaufträge angenommen zu haben und Porträts im konventionellen Stil auch gemalt zu haben, sondern wirklich auch noch sich als Künstlerin betätigt hat. Es gibt 1922 auch gleichzeitig noch eine Ausstellung in der Gutenberg-Buchhandlung, wo sie zum Beispiel auch mit Wassily Kandinsky und Robert Genin, der auch im Umkreis von Kandinsky gelebt und gearbeitet hat in München, auch ganz spannender Künstler. Und da hat sie auch mehrere Bilder eingereicht, die dann auch besprochen werden. Und das zeigt eigentlich, dass sie von ihrer Beharrlichkeit eben auch als Frau und als Künstlerin wahrgenommen zu werden, dass sie da wirklich auch in Berlin auch wieder den Faden aufnimmt und versucht, möglichst viele Ausstellungsmöglichkeiten auch wahrzunehmen.
Und dazu muss man sagen, die Galerie Alfred Flechtheim war nicht irgendeine Galerie.
Nein, nein, das war eine der berühmtesten Galerien der Zeit auch. Alfred Flechtheim, ebenso wie Herbert Walden, die Sturmgalerie in Berlin, waren große Galerien, die sich hauptsächlich auch dem Expressionismus und den expressionistischen Künstlern angenommen hatten und eben sehr viele Ausstellungen auch von Gabriele Münter beispielsweise auch gezeigt haben.
Weiß man, was sie dort ausgestellt hat?
Leider nicht, nein. Wir haben keine Werkliste gefunden. Da kann man nur spekulieren, also anhand ihrer Spannbreite von Motiven. Also sie taucht immer mit verschiedenen, leider auch dann nicht zu identifizierenden Blumenstillleben auf. Stillleben, Porträts, Landschaften. Aber es ist leider nicht nachzuvollziehen, was sie da in Berlin auch ausgestellt hat. Das ist auch problematisch. Also wir haben sehr viele Fotografien aus dem Nachlass, die tatsächlich verschollene Bilder zeigen. Eben ein sehr, sehr schönes bretonisches Mädchen von 1907. Das hat sie auch ausdrücklich signiert. Das sieht man auf der Fotografie. Und sehr viele Bilder, Porträts auch, unter anderem eben dann Klaus Mann, also den Sohn von Katja Mann.
Was aber interessant ist, nämlich Sie haben ein Porträt von Olga Merson auch in der Ausstellung eben von Klaus Mann und in Anführungsstrichen nur als Fotografie, weil es so wenig Originale gibt.
Ja, weil wahrscheinlich auch die schwierigen Zeiten, also dann auch vieles zerstört haben. Man muss ja auch immer wieder darauf aufmerksam machen, dass die Bilder, die wir jetzt zeigen von den Expressionisten, auch bei uns in der Sammlung, sind Werke, die zwei Weltkriege überstanden haben. Es muss immer jemanden gegeben haben, der diese Werke geschützt hat, der sich um sie gekümmert hat, der sie aufbewahrt hat, der sie versteckt hat, der sie mit ins Exil genommen hat. Und so ist es auch bei den Werken von Olga Mersson. Ich kann gar nicht verstehen, dass dieses Bild von Klaus Mann verschollen sein soll, weil ich denke, es wäre wirklich wert gewesen, auch für die Familie Mann oder auch Pringsheim dieses Bild aufzubewahren. Vielleicht befindet sich es irgendwo in Amerika, ich weiß nicht. Also ich glaube, dass Olga Mersson uns noch die nächsten Jahre viel beschäftigen wird, weil es hoffentlich auch immer wieder auch Bilder geben wird, die uns vorgelegt werden, wo man dann, wenn sie nicht signiert sind, vielleicht sagt, könnte es eine Mersson sein oder sie sind signiert, was natürlich ein unglaublicher Glücksfall wäre. Und dazu gehört auch dieses Bild von Klaus Mann. Auch Klemperer, der Mediziner Klemperer, ist von ihr porträtiert worden. Das ist auch verschollen. Es gibt Gott sei Dank Zeitungsberichte aus dieser Zeit, aus den 20er Jahren, auch aus der Zeitschrift Die Dame beispielsweise, über mehrere Seiten, wo man verschiedene Porträts auch von Olga Mersson abgebildet hat. Die werden wir natürlich auch nachhalten und wenn diese Bilder auftauchen, natürlich auch dann sichern, dass man vielleicht auch irgendwann mal so eine kleine Werkliste auch von ihr erstellen kann. Aber es ist tatsächlich so, dass diese Ausstellung sich dann auch eigentlich dem Thema gewidmet hat, was passiert eigentlich mit Künstlerinnen, die nicht das Glück hatten, so wie Gabriele Münter, Marianne von Werefkin oder Elisabeth Erdmann-Macke, Maria Mark, die nicht im Umkreis eines berühmten, schon etablierten Künstlers gelebt haben, sodass die Kunsthistoriker oder die Kunstwelt eigentlich auch mal zur Seite geschaut hat und gesagt, was macht eigentlich die Frau an der Seite des Künstlers oder was gibt es da an Werken, die entstanden sind aus dieser Zeit, die schon sehr früh eben gesichert werden konnten. Also selbst bei Gabriele Münter hat es eine Zeit lang gedauert, bis man die Werke zu schätzen gelernt hatte und auch wirklich in Sammlungen aufgenommen hat. Marianne von Werefkin war eben durch die enge Beziehung mit Jawlensky sehr stark in den Fokus geraten auch. Und das hat eigentlich auch erst in den letzten 50 Jahren begonnen, dass man sich mit den Frauen beschäftigt. Und Olga Mersson hatte eben darüber hinaus dann auch nochmal das schwierige Schicksal, dass sie sich 1930 dann vom Hotel Kaiserhof in Berlin stürzt, der Mann sehr schnell neu heiratet, die Familie sozusagen auch vielleicht mit ihr abschließt, danach eben dann auch die Tochter nach England geht und sich die Familie dann in England eben weiterentwickelt. Aber man weiß, die Großmutter, die Urgroßmutter hat gemalt, aber man wusste bei weitem nicht, was sich dahinter verborgen hat.
Vielen Dank, Frau Dr. Uri.
Sehr gerne, hat sehr viel Freude gemacht.
Ich will Ihnen noch einen kleinen Hinweis geben oder zwei Hinweise. Es gibt einen wunderbaren Katalog zur Ausstellung und wir hatten ihn schon ein paar Mal erwähnt. Professor Jütte hat eine wunderbare Biografie geschrieben, sehr detailreich. Er hat viele Sachen zusammengetragen, wo man sich manchmal fragt, wie hat dieser Mann das gemacht? Also lesen Sie da rein und gehen Sie ins Schlossmuseum Monau zur Olga Mersson. Ist eine wirkliche Wiederentdeckung. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.